Am 27. Januar jährt sich die Befreiung vom Konzentrationslager Auschwitz in Deutschland. Das Jahr zum 75. Mal. Und wie jedes Jahr treffen sich alle wichtigen Leute, Politiker aus der ganzen Welt und versammeln sich in Jerusalem und gedenken dem geschichtsträchtigen Tag. Und ich glaube, dass es auch für uns wichtig ist, dass wir so eine Geschichte nie vergessen. Genau. Danke, Markus. Können wir voranfangen? Nein, machen wir nicht. Okay. Die ganze Geschichte um Auschwitz gehört zum großen Plan der Endlösung der Judenfrage oder kurz Endlösung im Volksmund. 1941 definierte die Nationalsozialistische Partei in Deutschland ihr Ziel, alle Juden in Europa zu ermorden. Der Nationalsozialismus ist eine radikal antisemitische, rassistische und nationalistische Ideologie, wurde 1920 gegründet und bekannt unter dem Kürzel NSDAP. Unter dieser Partei kam Hitler 1933 an die Macht in Deutschland und wandelte die damalige Regierungsform durch Terror und Rechtsbrüche in eine Diktatur um. Etwas, was heute kaum vorstellbar ist. Lass mich etwas in die Vorgeschichte hineingehen, ganz kurz. 1933 galten unter dieser politischen Partei die Juden bereits als Sündenböcke der Welt und als Menschen zweiter Klasse, Untermenschen. Es gab Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte, gegen Arztpraxen, gegen Anwaltskanzleien. Jüdische Beamten wurden aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen und Juden wurden zunehmend aus ihren Berufen verdrängt. Dann zwei Jahre später wurde ein Rassengesetz erlassen, das den Juden die Staatszugehörigkeit entzog, also sie konnten nicht mehr deutsche Bürger sein. Dann gab es ein Blutschutzgesetz, es war von da an verboten, dass Juden mit Nichtjuden heiraten oder sexuellen Umgang haben. Juden durften nicht mehr studieren, mussten einen jüdischen Vornamen annehmen, sofern sie keinen hatten, und in der Öffentlichkeit den Judenstern tragen. Und dann kommt ein Ereignis, das ihr vielleicht schon einmal gehört habt, die Reichspogromnacht 1938. Da eskalierte die Gewalt, jüdische Geschäfte wurden angezündet, Synagogen abgebrannt, tausende Juden verhaftet. Und das deutsche Volk und die Kirche schwiegen dazu. Juden wurden in den folgenden Wochen aus dem Wirtschaftsleben ausgeschlossen und enteignet. Ihr wisst, was das heißt, oder? Man nahm ihnen alles weg. Und die Diskriminierung der Juden nahm radikale Züge an und sie wurden eigentlich komplett aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Und diese ganze Geschichte endet im Zweiten Weltkrieg und mit dem Holocaust. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs erstreckte sich die Judenverfolgung nicht mehr nur auf das Deutsche Reich, sondern auf alle Länder, die sie in der Zwischenzeit besetzt hatten oder noch besetzten. Und es folgte eine systematische Deportation der Juden. Man trug sie in Ghettos, man trieb sie in Ghettos zusammen. Später kamen die Konzentrationslager und die Vernichtungslager, wo viele ermordet wurden. Bilder sprechen oft lauter als Worte. Lass mich euch ein paar Bilder zeigen. Auf dem ersten sehen wir das Konzentrationslager Auschwitz. Das ist heute eine Gedenkstätte. Diese Kamine, die ihr seht, das waren die Kamine in den Baracken. Und dahinter das historische Tor, das man auf vielen Bildern antrifft, wenn man sowas googelt. Dann diese Räume, die eigentlich als Duschen getarnt waren, dienten dazu, Tausende von Menschen mit dem Giftglas Zyklon B umzubringen. Und gleich daneben befindet sich dann das Krematorium, wo rund um die Uhr die Leichen verbrannt wurden. Auschwitz gilt eigentlich als Symbol für industriellen Massenmord. Und allein in diesem Lager kamen zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen ums Leben, vorwiegend Juden. Ich möchte, dass wir uns kurz einen Zeitzeugen dazu anhören.
Man war sicher, dass man hier nicht mehr rauskommt. Dass man hier bleibt und hier wird man sterben. Und das haben einem die SS auch erzählt. Sie haben gesagt, der Weg nach außen geht nur über den Schornstein. Es war ein Motorradfahrer, ein SS-Offizier, der hieß Schwarzhuber, das war ein Österreicher. Er war ein Lagerführer. Er fuhr auf einem kleinen Motorrad und hinter dem Motorrad fuhr ein Lastwagen. Und ich sah auf dem Lastwagen nackte Menschen. Nackt. Und die weinten und beteten und schrien, hebten die Hände zum Himmel so, und glaubten, dass der liebe Gott denen hilft. Wo war der liebe Gott da? Sie sind eine halbe Stunde später alle tot gewesen. Schlimm war, als man mich verhaftet hat. Das war ein Ghetto Benzin. Da kam die SS morgens zu uns, klopfte mit Karabinerkolben an der Tür und schrie: Raus, 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 schnell, 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 muss alles schnell gehen. Wir hatten keine Geduld, Menschen umzubringen. Ein junges Mädchen, rothaarig, 17, 18 Jahre alt, ist geflohen. Und man hat sie zurückgebracht zu dem Offizier, und ich stand daneben. Und er so, ein Schritt neben ihm. Und da sagt der Offizier zum Soldaten: Erschießen Sie das Mädchen. Und er rührte sich nicht. Es war ein älterer Mann. Hat sich nicht gerührt. Stützte sich auf seine Karabine und stand so und bewegte sich auch nicht und sagte auch nichts. Und der Offizier packte das Mädchen an den Haaren, zog es hoch, schnappte den Revolver und erschoss. Ein junges, blutjunges Mädchen, viel zu ehrlich. Auf die Erde und zitterte ein paar Minuten, ein paar Sekunden und er war tot. Das sind da Bilder, die ich nie vergesse. Meine Eltern sind dann zu der Bahn gegangen, meine Mutter guckte mich noch das letzte Mal an und das war's. Und wie ich ein paar Wochen später in Auschwitz war, da fragte ich: Was ist mit dem Transport geworden? Hat er gesagt, der Transport ist en bloc zur Vernichtung gegangen. Keiner hat überlebt. Die Schornsteine, die waren über den Krematorium, die waren so 3, 4 Meter oder auch mehr angebracht und aus dem Schornstein kam nicht Rauch, sondern Feuer. Aus dem, was der Schornstein war, da kam nochmal so viel Feuer aus dem Schornstein. Und das war ein Mahnmal auch, dass man umgebracht wird. Dass man da nicht mehr lebend hier rauskommt.
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es weltweit 11 Millionen Juden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es noch so um die 4 oder 5. Und Auschwitz ist das berühmteste Vernichtungslager. Es wurde 1945 von den Russen befreit. Aber das Verrückte ist, dass eigentlich Wissenschaftler und Armeeangehörige forschten, wie man schnell, effizient, möglichst viele Menschen umbringen kann. Das war wirklich Industrialisierung, industrialisierter Mord. Und diese systematische Entrechtung und Vernichtung der Juden im Dritten Reich gehört wahrscheinlich zu den größten Verbrechen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und ich denke, das geht uns wirklich etwas an, die Geschichte von dem Volk Israel, weil die jüdischen Menschen durch den Glauben an Jesus uns nahe sind und Gott sie als Volk Gottes erwählt hat. Es ist nicht irgendein Volk wie ein anderes. Das mit der Endlösung, das ist eigentlich nichts Neues. Es ist wirklich nichts Neues. Viele von euch kennen die Geschichte von Haman, dem Agiter, aus dem Buch Esther. Ich werde euch diese Geschichte im Zeitraffer erzählen. Es sind 10 Kapitel in diesem Buch. Und wenn du wirklich gute Geschichten magst, dann solltest du das Buch Esther unbedingt mal lesen. Lass mich zuerst kurz die Personen skizzieren, die da vorkommen. Das ist einerseits Xerxes, der Perserkönig, das war so 470 Jahre vor Christus. Dann seine Königin, die Vashti. Dann Haman, der Agiter, zweitmächtigster Mann im Reich. Dann Mordechai, ein Jude und der Onkel von Esther. Und natürlich Esther selber, seine Enkelin. Im dritten Jahr seiner Regentschaft gab er ein Riesenfest, um euch die Dimension etwas näher zu bringen, möchte ich euch zuerst zeigen, wie groß sein Reich war. Die größte Ausbreitung vom Persischen Reich ging von der Grenze in Indien über Tadschikistan, also die ganzen Stanländer, Aserbaidschan, Iran, Irak, Syrien, Türkei, dann runter Libanon, Israel gehörte dazu, Ägypten bis unten nach Äthiopien. Also eigentlich ein Weltreich. Und er lud alle hohen Beamten ein aus dem ganzen Reich. Und diese Party dauerte 6 Monate. Und es ging nur darum, seine Macht, seine Herrlichkeit und seinen Reichtum zu präsentieren. Gegen Ende dieser 6 Monate gab es dann im Palast in Susa eine kleine Party für die Palastbewohner und Bediensteten. Die ging 7 Tage und parallel dazu machte die Königin Vashti im Frauenabteil vom Palast auch eine Party für die Frauen. So gegen Ende dieses Riesenfestes, alle gut gelaunt, viel Wein geflossen, findet Xerxes, er möchte Vashti seinen hohen Beamten vorführen, könnte man sagen, denn sie war ausnehmend schön und sie musste mit ihrem ganzen königlichen Schmuck auftauchen. Aber sie weigerte sich. Und das war ein Eklat. Da ging ein kleines Erdbeben durch diese Party. Die Königin verweigert den Gehorsam. Die Berater des Königs fanden sich bei ihm ein und sagten, du musst sie als Königin absetzen. Sie darf nie mehr vor dir erscheinen. Und wir haben schon eine Lösung. Natürlich ging das nicht alles so schnell. Das war nur der Zeitraffer. Wir haben eine Lösung. Wir machen sowas wie der Bachelor, oder? In deinem ganzen Reich sammeln wir alle Jungfrauen ein. Die schönsten der Schönen. Und wenn man sieht, wie groß dieses Reich war, da frage ich mich echt, hey, wie viele Frauen kamen da zusammen? Die wurden dann in den Harem gebracht, in die Obhut von Eunuchen. Und Esther gewann beim Obereunuch große Gunst. Sie bekam besondere Räumlichkeiten, besondere Gewänder. Und sie hatte einfach, wir sagen, bei diesem Eunuchen einen Stein im Brett. Im dritten Jahr war die Party, im 7. Jahr kam dann die Zeit, wo jede dieser Frauen einmal eine Nacht mit dem König verbringen durften. Und als Esther an der Reihe war, lesen wir im Buch Esther, sie übertraf alle anderen Frauen bei Weitem. Und was noch speziell war, sie hat sich nicht selber Gewänder und Schmuck gesucht, sondern hat ihr Vertrauen dem Obereunuchen geschenkt, der den König ja kennt. Und das war sicher auch ein Bonus. Aber sie war sehr angenehm in Gestalt. Und der König entschied sich in dieser Nacht, du wirst meine neue Königin. So einfach geht das. Zwischenspiel, ihr Onkel Mordechai war auch im Palastzirk angestellt und er hat ein Komplott aufgedeckt. Da waren zwei Leute, die hatten einen Mordanschlag geplant an Xerxes, dem König. Mordechai kam das zu Ohren, er leitet das auf dem Dienstweg nach oben und diese beiden wurden kurzfristig hingerichtet. Da kommt dann später die Geschichte noch darauf zurück. Dann machte Xerxes den Haman, den Agiter, zu seinem höchsten Beamten, oder er war der höchste Minister. Und der König hat veranlasst, dass wenn der Haman unterwegs ist in Herisau, dass alle Leute sich vor ihm hinknien, also knien müssen am Straßenrand für Ehrerbietung. Der Einzige, der das nicht tat, war Mordechai. Ich weiß nicht, warum Haman das nicht selber mitgekriegt hat. Aber die Leute um ihn herum, die haben das gesehen und nötigten den Mordechai und fragten, warum machst du das nicht? Dann sagt er, weil ich ein Jude bin. Okay, sie erzählten das dem Haman und Haman geriet außer sich vor Zorn. Und sein Plan war nicht nur Mordechai umzubringen, sondern das ganze jüdische Volk in dem ganzen riesigen Reich, wo ja Israel auch drin war. Und er schmiedete einen Plan, er ging zum König und sagte, in deinem großen Reich gibt es ein Volk, das hat eigenartige Bräuche und es hält auch einige deiner Gebote nicht. Wenn du mir freie Hand gibst, dann kann ich dir auch ganz, ganz viel Geld beschaffen für deine Schatztruhe. Der Xerxes, ich finde, er war nicht so der beste König, wenn es um Leiterschaft geht. Er nimmt einfach sein Siegelring, gibt den Haman, der formuliert einen Erlass ans ganze Reich. Und da kommt der Stempel vom König drauf und in dem Erlass steht, dass an einem bestimmten Tag im ganzen Reich alle Juden, Männer, Frauen und Kinder umgebracht werden sollen. Endlösung, circa 500 Jahre vor Christus. Mordechai machte das, wie das die Juden machen, er streute sich Asche aufs Haupt, legte einen Sack ab, zog seine schönen Gewänder aus. Er lief im Palasthof umher und weinte und jammerte ganz laut, dass es sogar seiner Enkelin, der Esther, zu Ohren kam. Sie schickte einen Diener und sagte, hey, was ist denn mit dir los? Erzählte dem Diener von dem Erlass, dass alle sollten umgebracht werden. Und Esther soll doch vor dem König vorstellig werden und um Gnade bitten für das Volk. Als Esther das vom Diener hörte, schickte sie den Diener wieder zu Mordechai und sagte, Mordechai, du weißt ganz genau, wenn irgendjemand, Mann oder Frau aus dem ganzen Reich, unaufgefordert vor dem König erscheint, wird er hingerichtet. Außer er streckt sein Zepter aus, dann bist du begnadigt. Also für sie ging es in diesem Moment sofort um Leben oder Tod und unberechenbar. Und da sagte Mordechai, auch wenn du nicht hilfst, du darfst nicht annehmen, dass du im Palast sicher bist. Wenn du nicht hilfst, wird Gott eine andere Möglichkeit schaffen, um sein Volk zu retten. Esther nahm das sehr ernst. Sie rief ein Fasten aus für alle Juden. 3 Tage Fasten und am Ende vom 3. Tag legte sie ihre königlichen Gewänder an, ihren Schmuck und wurde auch vor dem König wieder vorstellig. Nicht eingeladen, wohlverstanden, dass der kritische Moment, streckte sein Zepter aus oder nicht. Und er hat sein Zepter ausgestreckt und gesagt, Esther, was willst du? Und da gibt es eine komische Redewendung, das findet man so oft in der Bibel. Ich kapiere das nicht. Die sagen immer, was willst du? Du kannst bis zur Hälfte meines Königreichs haben. Ich weiß nicht, ob das eine Floskel war, aber man findet es nicht nur im Buch Esther. Naja, Esther sagte, ich möchte dich und Haman zum Essen einladen heute Abend. Okay, der Abend kommt, Haman und der König sind beim Essen. Haman freut sich sehr, ist der Einzige, der eingeladen ist. Und der König sagt, na Esther, was wünschst du dir? Und sie sagte, kommt morgen nochmals. Okay. Haman geht nach Hause, trifft unterwegs den Mordechai an, der sich wieder nicht verbeugt vor ihm. Er kommt zu seinen Leuten, seinen Söhnen und Eltern und sagt, Leute, ich als Einziger bin eingeladen worden von Esther zum Essen. Aber Mordechai vergällt mir das alles. Mordechai verdirbt mir die Laune. Okay, ihr Ratschlag, mach einen 25 Meter hohen Galgen und häng ihn auf den Mordechai. Tags darauf gehen sie wieder zum Essen und dann sagt der König, also was ist dein Wunsch, Esther? Und sie sagt, ich möchte, dass mein Volk gerettet wird. Da besteht ein Plan, alle umzubringen. Und der König ganz empört, ja wer war der, wer ist denn das? Und da sagt, das ist der Haman, der Judenhasser. Naja, den Galgen, den er für Mordechai errichtet hatte, war jetzt für ihn bestimmt. Der König ließ ihn hinrichten. Und dann wird Mordechai höchster Minister an der Stelle von Haman. Denn als der Xerxes einmal nicht gut schlafen konnte, ließ er sich von der Chronik vorlesen. Das sind so die Tagebücher der Könige, oder? Ihr habt ja sicher auch Tagebücher. Wenn ihr schlecht schlaft, lest ihr danach. Da kam die Geschichte von dem Komplott. Und der König fragte, hat man diesen Mann belohnt, ausgezeichnet? Nein, hat man nicht. Okay, der Haman ist tot und Mordechai wird zweithöchster Mann in Susa und im Palast. Und dann kommt wieder Esther zum Xerxes und sagt, hey, können wir dieses Dekret, diesen Erlass, können wir den nicht rückgängig machen? Und da sagt der König, das geht nicht. Das ist ein Gesetz der Meder und Perser. Die sind unauflösbar. Aber macht, was ihr wollt. Und dann hatten Mordechai und Esther eine gute Idee, denn sie machten einen Gegenerlass. Sie verfassten ein Schreiben und sagten, an diesemjenigen Tag, wo alle Juden umgebracht werden sollen, da dürfen sich die Juden wehren. Die Juden dürfen ihre Mörder töten. Und so wurde das ganze Volk nicht umgebracht, sondern blieb am Leben. Und die Leute im ganzen Reich schätzten das Volk Israel viel mehr. Es ist, dass viele Nicht-Juden Juden wurden und ein großer Respekt da war. Und diese ganze Geschichte feiern die Juden im Purimfest. Das ist eines der großen Feste. Also Endlösung, nichts Neues. Und lasst uns schauen, wie das heute so aussieht mit dem Antisemitismus. Man könnte ja denken, vor allem das deutsche Volk, das aus ihrer Geschichte lernt, dass sowas nie mehr vorkommt und man nimmt das auch ernst, aber eigenartigerweise geht das irgendwie weiter, wie unter dem Teppich. In der Süddeutschen Zeitung in diesem Jahr stand Folgendes. In Deutschland, wer eine Synagoge besuchen will oder ein jüdisches Gemeindehaus, einen Kindergarten oder eine Schule, der merkt, jüdisches Leben in Deutschland ist auch heute gefährdet, nach 75 Jahren. Man kann deshalb nicht einfach in eine Synagoge gehen oder in ein Gemeindehaus. Man muss an den Pollern vorbei, die dienen zum Schutz vor Fahrattacken von LKWs und PWs. Dann passiert man einen Polizeiposten an der Tür. Dann geht man an den Kameras und an den Alarmanlagen vorbei. Dann kommt eine Sicherheitsschleuse. Dann die Anmeldung bei den Sicherheitsleuten, die hinter Panzerglas sind. Dann die Taschenkontrolle. Dann der Gang durch den Metalldetektor. Und danach ist man herzlich willkommen im Gottesdienst. Könnt ihr euch das vorstellen bei uns? Für die meisten Gemeindeglieder hieß es dann da, und die Beterin der Synagoge und ihre Eltern, die die Kinder aus dem Kindergarten abholen, ist das Alltag. Und auch aus diesem Jahr, für die Schweiz katholisches Pfarrblatt Kirche heute, da hat ein Historiker, ein Simon Erlanger, einen Vortrag gehalten über das jüdische Leben in Europa und dass es schwindet in Europa und auch in der Schweiz. Er sagt, es zeigt sich überall in Europa, auch in Basel. Und die Zahl der Juden nimmt in ganz Europa massiv ab, auch in der Schweiz. Wir erleben in Europa zurzeit die schlimmste antisemitische Welle seit den 30er Jahren, also seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dann kommt die Frage, wie reagieren denn die Juden darauf? Und laut Erlanger leben zurzeit ca. 19.000 Juden in der Schweiz und pro Jahr wandern ungefähr 250 Juden aus, vor allem junge Leute. Also wir merken, das ist eigentlich ganz, ganz eigenartig, dass dieser antisemitische Geist, der hat die ganzen Jahrzehnte überlebt und der poppt einfach wieder auf. Der taucht auf wie ein Ungeheuer aus dem Untergrund. Eigentlich müsste man denken, dass wir alle ganz schlau geworden sind oder ganz weise geworden sind. Was lernen wir daraus? Nie mehr schweigen, das war so ein Slogan nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder auch nie mehr schweigen. Dort, wo gottlose Menschen die Wahrheit, durch Gerechtigkeit unterdrücken, sollen wir für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehen. Im Römer Kapitel 1, Vers 18 lesen wir: Denn es offenbart sich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken durch Ungerechtigkeit. Dort, wo gottlose Menschen die Gerechtigkeit und die Wahrheit unterdrücken, sollen wir für Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen. Ich erinnere mich an den älteren Soldaten, der diese Teenagerin erschießen sollte und der sich geweigert hat. Man weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Ich denke, dort fängt es schon an. Also sich weigern, bei Ungerechtigkeit mitzumachen, aber es geht noch viel weiter. Was ist Wahrheit und Gerechtigkeit? Das, was ich euch jetzt sage, finde ich ganz, ganz wichtig. Was wahr und gerecht ist, definiert nicht ein Staat und nicht eine Demokratie und nicht die Mehrheit der Menschen, definiert, was wahr und gerecht ist, sondern Gott allein in seinem Wort. Also für Gerechtigkeit einstehen, das sei generell am Arbeitsplatz oder anderswo, kann uns was kosten. Es kann uns unser Ansehen kosten. Es kann uns unseren Job kosten. Und es kann uns unser Leben kosten. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wie weit bin ich bereit zu gehen, um für Wahrheit einzustehen und für Gerechtigkeit? Jesus hat uns das vorgelegt. Er hat uns die Wahrheit gebracht und er ist um der Gerechtigkeit willen, damit wir gerecht gesprochen werden, für uns gestorben. Er liebte sein Leben nicht bis in den Tod. Für die Gerechtigkeit stehen kann uns einiges kosten, aber nie das ewige Leben, steht in der Bibel. Ich weiß nicht, wie sehr dass dich das trösten mag. Wir hängen alle sehr an unserem Leben. Ich denke, das ist auch natürlich, oder? Aber tröstet mich das, wenn ich für Wahrheit und Gerechtigkeit einstehe und vielleicht dabei umkomme? Tröstet mich das dann, dass ich ewiges Leben habe? Vielleicht? Die Kirche in Deutschland hat geschwiegen. Große Teile der Kirche haben mit Hitler kooperiert. Das ist auch im Rückblick zuerst kaum verständlich. Aber wenn man weiß, wie dieses System funktionierte, sobald du nicht mehr linientreu warst, warst du weg vom Fenster, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Kann uns einiges kosten, aber nicht das ewige Leben. Und wir wollen nicht schweigen, dort, wo es angesagt ist, auch bei kleinen Ungerechtigkeiten nicht mitzumachen und dafür aufzustehen. Für alle die, die unter Ungerechtigkeit leiden. Und das ist wahrhaftig nicht einfach. Das können wir nur, wenn wir, Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wenn mir mein Leben so lieb ist, dass ich nicht für Ungerechtigkeit oder für Gerechtigkeit und Wahrheit einstehe, werde ich es verlieren. Und schon auch die Frage, haben wir ein Esther-Herz? Sind wir bereit, Risiko in Kauf zu nehmen? Und wirklich Risiko? Sie wusste nicht, ob Xerxes sein Zepter ausstreckt. Sie wusste es nicht. Zeichen setzen. Zum Schluss zeige ich euch eine Möglichkeit. Seit einigen Jahren findet jährlich in St. Gallen ein Marsch des Lebens für Israel statt. Ein bisschen verfänglich für den Marsch des Lebens für Ungeborene. Bei dem Bericht von diesem Mann, da stand am Schluss, er hat zwei Todesmärsche überlebt. Als die Deutschen wussten, dass sie den Krieg verlieren, haben sie die Konzentrationslager geräumt und sind im Winter, ich weiß nicht wie viele Kilometer, mit diesen Leuten durch den Schnee gelaufen. Die Leute fielen links und rechts um und starben dabei. Er hat zwei solche Märsche überlebt und daran knüpft diese Veranstaltung an. Deshalb heißt sie Marsch des Lebens für Israel. ein Zeichen setzen. Ist ja interessant, ich habe schon vom einen oder anderen gehört, dass das bereits eine Schwelle für ihn sei oder für sie, so öffentlich in der Stadt für sowas hinzustehen. Da fängt es schon ganz fein an. Möchte ich mich so outen? Und es ist eigentlich ganz einfach, für alles, was dir wert ist, wirst du dich outen, auch für den größten Blödsinn. Und deshalb ist es eine Wertfrage, eine Frage zu deinem Herzen. Wo bin ich bereit, Farbe zu bekennen? Und sollte das nicht gelingen, du hast dir das vorgenommen, du hast vielleicht versagt, ich habe kürzlich von jemandem etwas gehört im Blick auf die Abstimmung über das Antirassismusgesetz. Er wurde beim Znüni-Tisch gefragt, ja, was denkst du denn darüber? Und dann hat er schon gemerkt, jetzt wird es sofort eng. Was ist, wenn ich sage, ich sehe das anders? Bin ich dann komplett out? Manchmal versagen wir und unser Gewissen klagt uns an. Wir werden anschließend das Abendmahl feiern und das Abendmahl spricht davon, dass Gott 77 mal 7 Vergebungen pro Tag für dich bereithält. Dass wenn unser Herz uns verklagt, Gottes Gnade größer ist als unser Herz.